Das von den Häusern zurückgeworfene Blaulicht zittert durch den Wagen. Tanja wischt sich über das schweißnasse Gesicht. Ein Betrunkener hastet über die Straße, zieht einen Fuß nach.
Die Leute, die diese Stadt regieren, sind jetzt alle schön zu Hause. Nur wir sind übrig. Wir und die Kranken, die Kaputten, die Hilflosen und die Simulanten. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Gemeinsam.
Tarek sitzt hinten im RTW und redet der Frau gut zu, die sie gerade in ihrer Neuköllner Wohnung abgeholt haben. Ihr jüngster Sohn ist heute Abend nicht nach Hause gekommen. Osman, klar.
Dann ist sie einfach umgekippt, meinte der andere Sohn. Ein Bärtiger mit Gebetskette.
Wissam, der dann auch gleich einen Riesenaufstand gemacht hat.
Es gab keinen harten medizinischen Grund, sie mit ins Krankenhaus zu nehmen, aber in dem Setting wäre sie niemals zur Ruhe gekommen.
Jetzt folgt die ganze Großfamilie, alles, was ein Auto hat oder noch irgendwie in die Autos reinpasst, dem Rettungswagen zum Krankenhaus. Kurz vorm Hermannplatz wird Tanja mit Lichthupe von einem dunklen Audi überholt. Wissam hängt halb aus dem Fenster und wedelt mit den Händen in der Luft.
Was ist das hier? Eine Verfolgungsjagd? Fahren mit Sondersignal, eine 10-mal so hohe Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu werden.
Hallo, Leitstelle?
Ja?
Sind mit einer Patientin unterwegs zum Urban. Könnt ihr bitte die Polizei alarmieren? Absicherung der Notaufnahme wegen nachfolgenden Familienangehörigen.
Alles klar.
Arbeit. Ein ARD-Audiothek-Original von Thorsten Nagelschmidt. My head exploding, my mouth is dry. Folge 6. I can help it if I've forgotten how to cry. No tears for the creatures of the night. Oh, oh no, oh, no tears. Oh, oh no, my eyes are dry.
Der Warteraum platzt aus allen Nähten. Die Krankenschwester, der Tanja und Tarek vor ein paar Stunden Marcella übergeben haben, kommt ihnen entgegen. Müde und irgendwie gealtert.
Was haben wir denn hier?
Kreislauf.
Ey, sag mal, spinnt ihr? Seht ihr nicht, was hier los ist? Wir sind komplett dicht. Die Intensiv ist schon bei der Leitstelle abgemeldet und ihr schleppt mir hier einen Morbus Mediterraneus an? Habt ihr Lack gesoffen?
Pass mal auf, wie du mit uns redest.
Das ist jetzt eben so. Die Patientin muss schnell in einen Behandlungsraum, um hier Ruhe reinzukriegen.
Habt ihr schon mal umgeschaut? Hier ist kein freies Behandlungszimmer mehr. Alle Ärzte sind im Einsatz. Die Liegen stehen schon auf dem Gang. Ruhe reinkriegen, ey, ich glaub's ja nicht.
Habt ihr etwas von der Essensauslieferin gehört?
Von wem?
Die Spanierin mit dem Fahrradunfall, die wir intubiert haben.
Die war Kolumbianerin.
Dann eben Kolumbien. Wie geht's ihr?
Keine Ahnung, die wurde nach Neukölln verlegt in die Neurochirurgie.
Wieso? Was war los?
Ihr hat's in die Rübe geblutet und auf eine ICB sind wir hier nicht ausgelegt und das solltet ihr eigentlich auch wissen.
Mist, verdammter.
Kenny, komm.
Hast du Hunger, Christina? Lust auf eine Biffi?
Danke. Ah.
Mensch, du isst ja kein Fleisch, sorry, vergessen.
Hauptkommissar Schüngelmann und Christina biegen von der Friedrichstraße auf die Rudi Dutschke, fahren am GSW-Hochhaus vorbei und dann auch am Springer-Gebäude. Genau wie nach dem VUPS mit Marcella und dem BMW-Fahrer hat Schüngelmann nun auch bei der Späti-Geschichte Christina den Schreibkram machen lassen.
Wahrscheinlich ganz praktisch, so eine neue an der Seite zu haben.
Da vorne in der Lindenstraße habe ich mal einen Dealer hochgenommen. Der ist Koks-Taxi gefahren für einen der Clans. Hat sich auf den Deal eingelassen und uns ein bisschen was erzählt. Namen, Adressen, Hintergründe.
Der Junge war Gold wert.
Wann war das?
Das ist ein paar Jahre her. Als ich noch beim LKA war.
Wir hatten ihn wochenlang observiert.
Und er ist ständig zu seinem Bunker in einem der Wohnsilos da. Nachschub holen. Wir haben nur nicht rausgekriegt, welche Wohnung das war. Und dann kam mir die Idee.
Phosphormatten.
Wir haben den abgehört, wussten, irgendwann heute Nacht geht er zum Bunker, haben die Fußmatten ausgetauscht und gewartet. Und nach ein paar Stunden kommt er an und geht rein. Wir mit Schwarzlicht hinterher die Wohnung gefunden und draufgehauen. Kokain, Pillen, Bargeld. Bam.
Es war wie bei James Bond. Richtig geil.
Jetzt kriegt der Schüngel ja doch mal die Zähne auseinander.
Viele der älteren Kollegen sind müde und überarbeitet, machen Dienst nach Vorschrift und haben verlernt, outside the box zu denken. Christina aber will etwas lernen. Deshalb hat sie sich ja diesen Abschnitt ausgesucht. Einen der stressigsten Berlins.
Wie lange warst du da? Beim LKA?
Fast 10 Jahre. Ich hatte mir richtig was aufgebaut. Gutes Team, große Erfolge.
Ich war eine Zeit lang an den ganz dicken Fischen dran. Manche habe ich so lange abgehört, ich hab praktisch mit denen gelebt. Du musst dich in den Kerl hineinversetzen. Immer denken, wie er denkt. Und dann hast du nur noch das eine Ziel. Ihn hochnehmen. Mit so viel Rauschgift wie möglich.
Du vermisst das, Schüngel.
Manchmal, ja. Gebe ich zu.
Ja, war halt was anderes, als blaublütige Ökotanten aufzufangen, die nach einer rassistischen Tirade vor ihrem Kiosk in Ohnmacht fallen.
Die Späti-Frau?
Ja.
Ich fand die eigentlich ganz okay. Also, ich konnte die verstehen.
Ja, natürlich kann man die verstehen. Darum geht's doch gar nicht, Christina.
Eigentlich war die auch eher Feministin.
Ich kann das alles nicht mehr unterscheiden.
Ja, also eigentlich... Sie hat sich in der Wortwahl vergriffen, klar. Aber die war doch eben noch voll im Fight-Modus, als wir da ankamen, oder? Meinst du nicht?
Die war im Sonst-was-Modus. Die will die Welt retten. Alles schön und gut. Aber sie hat keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert. Das war so eine klassische Alternative. So haben wir die früher genannt, Alternative. Sie sitzt da in ihrer heilen Multikulti-Welt und wenn das alles nicht so funktioniert, wie sie sich das zusammengeträumt hat, dann rutscht ihr ganz schnell mal ein Kanacker raus.
Naja, also...
Weißt du, was los wäre, wenn einem von uns so etwas passiert?
Also das mit dem Kanacken hat der alkoholisierte Bürger im Blaumann gesagt, nicht die Frau.
Ja, aber sie hat's gedacht. Und da kann sie sich noch so viele Refugee-Sticker an die Fensterscheibe klatschen.
Refugee.
Die versteht gar nicht, was hier los ist. Überfallen werden und mit dem Messer bedroht. Das ist nicht schön, nee. Das glaube ich sofort. Ja. Aber selbst wenn wir die Täter gekriegt hätten, ja? Ist doch Pipifax. Pipifax. Ich habe Jugendliche in dem Alter gesehen. 15, 14, 13. Du, die hatten Macheten dabei.
Ich weiß nicht. Also ich find's ärgerlich, dass wir nicht eher da waren und den Täter einfach...
Die Polizei kommt immer zu spät. Haben Sie dir das auf der Polizei
dass wir den Täter nicht einfach
immer
gepackt haben.
Und dann bringen wir ihn zu seiner Familie.
Mama weint. Papa zimmert ihm eine und von seinen Brüdern kriegt er noch einen Orden.
Ist doch sinnlos. Es bringt doch alles nichts.
Weißt du, was da los war auf der Schlesischen? Während wir da rumgestanden und Frau von Dingenskirchen beruhigt haben. Was da in 300 Metern Umkreis alles
ja,
abging?
Weiß ich doch.
Ja. Und da müsste man, wenn, dann richtig draufhauen.
Ja, und warum machen wir das nicht?
Weil es nicht unsere Aufgabe ist, Christina. Wir gucken hier schön gemütlich durch die Gegend und holen dem Bürger die Katze vom Baum.
Das habe ich in über 2 Monaten Streife noch nie gemacht.
Was?
Eine Katze vom Baum holen.
Unsere Katzen sind halt die Ladendiebe. Ich meine, guck dir das doch an hier.
Gotti, Girlie, drüben, die Hasenheide.
Wir haben verloren, Christina. Wir haben verloren. Da macht keiner was. Nimm die ganzen Brandstiftungen in letzter Zeit. Die Polizei tappt da völlig im Dunkeln.
Tarek, haben wir was falsch gemacht?
Ja, also nein. Wir haben diese Essensauslieferin ins falsche Krankenhaus gebracht, aber das war die Entscheidung vom Notarzt.
Ich habe mich schon gewundert, als er meinte, ins Urban. Du nicht? Da hätte man doch schon was sagen müssen.
Sie hatte keine Pupillendifferenz. Sie war ansprechbar. Sie ist nicht bewusstlos gewesen.
Ja, aber wenn sie eine Hirnblutung hatte und das erst hier im CT festgestellt wurde, dann sieht das für sie gar
Danny,
nicht gut aus.
Danny, lass es. Wir haben getan, was wir konnten. Für den Rest sind die Ärzte verantwortlich.
Tanja nickt. Sie schluckt. Für einen kurzen Moment wird ihr weiß vor Augen.
Sorry, sind ein bisschen spät dran, ich weiß. Das ist Sven, der Neue. Sven, das hier ist Ten, unser Türchef.
Ten? Geiler Name.
Sven hält Ten die Hand hin.
Die linke. So, so.
Und was für eine. Tischtennisschläger groß. In Svens Rechter steckt eine 0,3er Flasche Berliner Kindl, von der man nur den kurzen Hals sieht.
Sieht aus wie eine an die Hand genähte Trinköffnung.
Sven und ich haben uns in der Bahn getroffen und noch ein Bier an der Tanke geholt.
Jo, ist die erste Schicht heute, aber keine Sorge, ich habe schon ein paar Jahre an der Tür hinter mir.
Ten mag es nicht, mit Neuen zu arbeiten.
Ich mag auch keine Typen, die mich mit Jo begrüßen und mir mit links die Hand geben. Mit seiner HJ-Frisur und den Stiefeln erinnert Sven mich an die nationalgesinnten Kameraden.
Gut, dann hilf mir mal mit dem Vorzelt, Sven. Es soll heute Nacht noch regnen.
Alles klar.
Sind das Quarzhandschuhe?
Nee, das sind ganz normale Fahrradhandschuhe. Ja, das sind Quarzhandschuhe.
Damit kannst du jemandem schön das Gesicht zu Klump hauen.
Ja, ich weiß, aber ich benutze sie nur, um Leute anzufassen, nicht um zu hauen. Ich schlag damit keinen.
Und wenn es jetzt plötzlich abgeht, ziehst du den erst aus und schlägst dann zu?
Ten ist der Türchef vom Lobotomy. Eigentlich heißt er Manuel, aber so nennen ihn nur seine Eltern, das Finanzamt und die Polizei. Ende der 90er war er fast jede Nacht mit seiner Crew unterwegs.
Die Gang hat sich Mitte der Nuller zerschlagen. Wir sind gebastelt worden. Ein großer Fang für die Bullen. Da waren sie ganz stolz.
Seit dem Telefonat mit Anna herrscht im Taxi angespanntes Schweigen. Heinz-Georg Biderizki schaltet das Radio ein und wechselt auf CD.
Das habe ich ja lange nicht gehört.
Sie kennen das?
Hören Sie mal. Ich kenne das ja nicht. Pink Floyd, ein Klassiker.
Ja, wohl wahr. Ich kann ja nicht aufpassen. Leute, gibt's was. Ich hab die sogar mal live gesehen. Mit dem besten Konzert, das ich je erlebt habe.
Wann war das?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Das war am 16. Juni 1988. Reichstag. Westseite, Platz der Republik. Ich hatte ein paar Wochen zuvor erst rüber gemacht. Deswegen erinnere ich mich dran. Und mit der Nummer hier haben die das Konzert eröffnet. Mir haben die Knie geschlottert. Können Sie mir glauben? Ja, war ein großer Moment.
Hätte ich gerne miterlebt. Ich habe die nie live gesehen, nur im Fernsehen. Aber dafür war ich damals bei Bruce Springsteen. Nee. An der Radrennbahn in Weißensee, doch?
Nicht Ihr Ernst?
Es müsste doch derselbe Sommer gewesen sein.
Na ja, sicher. Das war nur ein paar Wochen später. Ich konnte nicht mehr hingehen, weil ich ja plötzlich ausreisen durfte. Oder in dem Fall musste.
Tja. Ironie des Schicksals.
Können Sie laut sagen. Das waren noch Zeiten, oder? Da hat das alles noch was bedeutet. Sind Sie gebürtiger Hallenser?
Ja, hab aber in München studiert und war dann eine ganze Weile im Ausland.
Hm. Beruflich?
Ja, genau.
Verstehe. Und gehen Sie noch häufig auf Konzerte?
Ach, nicht häufig genug, fürchte ich. Gestern Abend waren wir mit ein paar Geschäftspartnern in einem Jazzclub in Charlottenburg. Ganz gemütlicher Laden. Die Band war auch gut, ein Quintett.
Mhm.
Eher so Free Jazz.
Entschuldigung, ich hatte das vorhin so verstanden, dass Sie auf der Durchreise sind und gerade erst in Berlin angekommen waren.
Ja. Nee, also ich war vorgestern schon in der Stadt. Hatte heute aber noch einen Termin außerhalb. Hannover.
Ach so. Nur in Halle war ich ja oben ein paar Jahre. Anfang der 90er, kurz nach der Wende. Hatte mich da bei Radio Sachsen-Anhalt, heute ist es MDR, hatte ich mich beworben als Toningenieur. Naja, jedenfalls in Halle, das war keine gute Zeit für mich. Meine Freunde hat mich alle schon gewarnt. Halle, Saale, das alte Drecksnest, was willst du denn da?
Es war aber reichlich verallgemeinert, hä?
Ja, klar war das verallgemeinert. Aber trotzdem was dran, oder? Also, ich fand's furchtbar dort. Nach gut einem Jahr bin ich zurück nach Berlin. Und Sie, was machen Sie in Halle?
dies und das.
Selbstständig?
Ja.
Und Sie leben wirklich gerne dort?
Die Stadt hat sich ziemlich gemacht. Also, beziehungsweise gab es da schon immer schöne Ecken.
Na, wenn Sie es sagen.
Was soll das heißen?
Nee, ich meine nur, habt es halt anders in Erinnerung. Aber ich lob Ihnen natürlich.
Na, das ist ja schön, dass Sie mir geloben.
Ist der jetzt ernsthaft eingeschnappt oder was? Konnte ja keiner ahnen, dass ein solcher Lokalpatriot in ihm steckt. War doch die ganze Zeit rumtönen, von wie in München und Ausland und Free Jazz in Charlottenburg.
Stört Sie, wenn ich eine rauche?
Bederitzky hätte ebenfalls Lust auf eine Zigarette, aber die Fahrgäste werden immer empfindlicher. Im Fahrzeug rauchen geht eigentlich nicht.
Oder wir halten kurz am nächsten Parkplatz?
Nee, schon gut. Rauchen Sie nur. Jetzt bloß nicht anhalten. Erstmal Strecke machen. Muss ich jetzt mal ein bisschen ratzfatz gehen hier. Gerade Mitternacht durch. Mit etwas Glück könnte ich es tatsächlich bis um 2:30 schaffen. Ach, Hähnchen.
Glaubst du, die hängen zusammen?
Die Brandstiftung?
Die du etwa nicht? Nur weil es keine Bekennerschreiben gibt? Bürogebäude, ein Einkaufszentrum und jetzt ein Hotel. Die Message ist ja wohl eindeutig. Anti-Gentry-Dingsbums, wem gehört die Stadt, Investoren abschrecken, diese Schiene.
Ja, was man ja auch erstmal versteht.
Ein Wunder, dass es bisher keine Toten gab.
Da müsste ein richtig gutes Team ran, aber stell das mal zusammen auf die Schnelle. Und das bei unserem Krankenstand.
Die Polizei ist ja schon so ständig am Limit. Und das ist auch politisch so gewollt. Wir wurden systematisch kaputt gespart. Nach 5 Jahren Dienst sind die meisten doch kurz vorm Burnout. Was du in einem guten Team aber brauchst, sind...
Unzulässiger Lärm, Kohlfurter Straße.
Lotto 321, wir übernehmen das.
In Ordnung.
Was machst du da? Was soll denn das?
Lass doch gleich ums Eck.
Christina, wir fahren zivil. Lärmbeschwerden sind nicht unsere Aufgabe.
Aber wir haben doch eh nichts Besseres zu tun.
Das ist doch Pipifax. Das ist Katze aus dem Baum holen. Eine UL, ich fass es nicht.
Ja, ich stehe dir dabei. Ja, kannst du mir nochmal für 25 von dem Orange-Spat geben?
Nee, es wird lang so gut stehen.
Und was ist das? Ah, ist das diese Kreuzung, von der du erzählt hast?
Bei seiner Verhaftung ist Felix in Tränen ausgebrochen. Von wegen Gangster. Rund 20 Gramm Koks wurden beschlagnahmt, 30 Gramm Speed, bisschen Gras, gut 200 Pillen und fast 1000 Euro in bar.
Alles andere lag im Bunker. Mehr als 15 Mille und haufenweise Zoll.
Das Urteil? 1 Jahr und 2 Monate, ausgesetzt auf 3 Jahre Bewährung.
Wenn die mich anständig beschattet hätten, das wäre ganz anders ausgegangen.
Als das Urteil verkündet wurde, hatte Felix seine 6 Monate U-Haft bereits abgesessen.
Ja, wahrscheinlich haben der Knast und die anschließende stationäre Entwöhnungstherapie mich gerettet.
Während der 8 Wochen Therapie in der hessischen Provinz gab es jeden Tag Gespräche. Felix ist viel spazieren gegangen und war täglich schwimmen. Er wurde fitter, auch im Kopf. Einmal fand er bei einem Spaziergang durchs Dorf ein Beutelchen Gras auf dem Bürgersteig.
Ich dachte nur, versteckte Kamera.
Er ließ das Beutelchen liegen und ging weiter. Abends in der Gesprächsgruppe war er unfassbar stolz auf sich. Als er nach Berlin zurückkam, stand er vor der Wahl, Drogen nehmen oder Drogen verkaufen. Beides zusammen ging nicht. Und er kam zu dem Schluss, weiterhin Drogen zu verkaufen ist gefährlich.
Aber weiterhin Drogen zu nehmen, lebensgefährlich.
Wie bitte?
Das ist ja krass, Alter.
Aber wo?
Naja, im Logo im Portemonnaie.
Nee, wo angefasst, meinte ich jetzt.
Das ist an den Armen, hallo. Was denkst du denn, was soll das?
Ich hätte den Sucht in die Zimmer.
Aber ist es noch guter?
Kurze Anfrage, hat jemand irgendwie
ich hatte da auf jeden Fall ein paar gute Arten in diesem Winter.
Direkt Backen-Tango.
Die 10 ist gerade zur 9 geworden. Heinz-Georg Bederitzky fährt konstant 150. Die Bahn ist frei.
Mit etwas Glück könnte ich es tatsächlich bis um 2:30 zum Händchen schaffen. Hat ein Feuer ist hier vergessen.
Was?
Die CD.
Ach so.
Klingt ja nicht schlecht, oder?
Bisschen nach Home Recording, wenn Sie mich fragen.
Oh. Wahrscheinlich ein Demo. hat ja auch ja keinen Gesang. Na, aber für ein Demo klingt das doch echt nicht schlecht.
Ja, grauenhaft.
Finden Sie?
Sie etwa nicht? Erst Pink Floyd, jetzt dieser Schrott?
Schrott? Also das sehe ich anders. Aber das passt ja dann wunderbar zu unserem Fahrziel, oder? Was drohen Sie da eigentlich?
Kabinett.
Kabinett, die braunen?
Die roten.
Ah, die guten alten roten Kabinett. Hab ich ja ewig nicht geraucht. Entschuldigung, haben Sie da vielleicht noch eine übrig? Danke. Dankeschön. Ja, nicht schlecht. Riecht auch gleich viel besser im Fahrzeug.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er schlecht gerochen hat.
Naja, bevor Sie eingestiegen sind, nicht. Na, mit Verlaub, also, Sie haben sich schon ganz schön eingedieselt.
Mhm. Ich rede zu viel. Das kommt nicht gut an bei den Fahrgästen. Ich merke das doch. Da ist schon den ganzen Abend der Wurm drin. Bestimmt wegen dem Männchen, also wegen dem Ring und der Wohnung. Das macht mich ganz fickrig alles. Und dass ich nach Ihrem Anruf vorhin nicht gleich umgedreht und zu ihr gefahren bin, das wird sie mir doch nicht ernsthaft übel zugegeben. Das war nicht die feine, wahrscheinlich hätte ich, außerdem 350 Euro.
Gehst du ja auch mal privat hin?
Scheiß du, wo du bist. Hilf mir mal mit dem Heizstrahler.
Ein paar Jahre nach dem Sprayen ging es bei Ten mit dem Plakatieren los.
Erst waren es nur ein paar Poster für die Hip-Hop-Partys von dem Kumpel.
Hier rüber?
Dann kam eins zum anderen. Und auf einmal hatte ich diese Ein-Mann-Klitsche am Laufen. Ich wurde so gut gebucht, ich konnte gar nicht alles annehmen.
Parallel hat er mit dem Kampfsport angefangen und ab und zu an der Tür gestanden.
Ausschließlich vor Zeckenläden. Hip-Hop-Jams, Punk-Konzerte, Raves, fast immer mit Freunden und Bekannten.
Eine Weile hat er mit einer Karriere als Kampfsportlehrer geliebäugelt. In seinen intensiven Phasen war er jeden Tag auf der Matte, 7 Tage die Woche.
Dann kam Holly. Und ich hab's immer mehr schleifen lassen.
Ten und Sven haben das Vorzelt aufgebaut. Luise ist reingegangen, um bei Carol die Kasse zu holen. Carol macht heute die Abendleitung im Lobotomy.
War lange in Frankfurt, so. Ruppi-Bar, Schnöselläden, du weißt schon. Ich stand da mal vom Deck, es war noch keine 12, als so eine Brigade Rot-Weiß auf den Harleys angeknattert kam. Also wie im Film war so. Naja, und okay, haben die gesagt, wir übernehmen mal kurz, ihr habt jetzt Feierabend, ihr könnt morgen wiederkommen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt, also ob ihr...
Ob ich was?
Ach nichts, ist egal.
Der Idiot hat sich verplappert. Über organisierte Kriminalität redet man nicht im Nachtleben, schon gar nicht, wenn man den anderen gar nicht kennt.
Sven, guck mich mal an.
Wie jetzt?
Ist dir meine Hautfarbe schon aufgefallen?
Natürlich.
Hältst du die für Hells Angels kompatibel?
Was weiß ich, das ist doch alles nicht mehr so wie früher.
Der labert, der Berliner, der hat Quarzhandschuhe und Angst. Mit dem in eine Situation, das kann ganz leicht eskalieren.
Dann stimmt auch auf dem
Gesellschaft im Moment
und ist in der Freizeit.
Muss man
Es ging schleichend wieder los mit dem Dealen. Hier mal ein Gramm oder zwei, da ein paar Pillen, Taschengeld.
Aufstocken nennen sie das beim Jobcenter. Und genau das habe ich gemacht. Aufgestockt. Nur eben am Jobcenter vorbei.
Er selbst ist clean geblieben und verkauft seitdem ausschließlich aus der Wohnung raus. Er macht nicht mehr ganz so viel Geld wie vorher, aber es reicht. Und stressfreier ist es allemal.
Aber irgendwie läuft es schon wieder aus dem Ruder.
Als Kerstins Freundin mit ihrem wie zufällig ausgestreckten Arm das Brandloch zu verdecken versucht, das sie soeben mit ihrer Kippe in die Sofalehne gebrannt hat, während Marci vor lauter Rührung über seine eigenen hohen Freundschaftsideale jeden Moment anfängt zu flennen und Freddys Kumpel aus Potsdam bei laufendem Wasserhahn und unter dem Gejohle der anderen in die Spüle kotzt, legt sich bei Felix ein Schalter um. Er rastet nicht aus. Er schreit nicht herum. Er bleibt ganz ruhig. Mit ein paar Griffen packt er seine Sachen zusammen. Er nimmt sein iPhone und erhebt sich. Niemand beachtet ihn. Raus aus der Küche durch den Gang zum Bad. Tür zu, Licht an, Schlüssel umdrehen, Klobrille runter, Spiegel raus. Oh.
Arbeit. Ein ARD-Audiothek-Original von Thorsten Nagelschmidt. Folge 6. Host Matthias Matschke. Und mit Alina Suachnambay als Tanja, Sandra Bezler als Christina, Thomas Arnold als Schüngelmann, Assad Schwarzem Sessi Lamba als Tarek, Ole Lagerpusch als Ten, Axel Prahl als Heinz-Georg Bederitzky, Thorsten Nagelschmidt als Felix und Schorsch Kamerun als Peppi. Gesang Thorsten Nagelschmidt. Hörspieladaption Ralf Hamann und Thorsten Nagelschmidt. Ton Martin Selig, Martin Scholz, Ulrich Hieber und Nina Kluge. Regieassistenz Eunike Kramer und Tillmann Böhnke. Dramaturgie Juliane Schmidt. Musik und Regie Ralf Hamann. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2024.
Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe.
Ich nicht.
Wenn doch, was wünschst du dir?
Sie sind jung und verliebt. Sie erwarten ein Kind.
Und du? Weltfrieden, Kommunismus.
Na, ja, vielleicht.
Und sie leisten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Hans und Hilde Koppi.
Die Angeklagte Hilde Koppi und wurde wie er
Warum haben Sie die illegale Tätigkeit Ihres Mannes unterstützt und nicht angezeigt? Frau Koppi.
Weil ich meinen Mann liebe.
Das Hörspiel erzählt vom Mut und Engagement einer jungen Frau gegen das Hitlerregime und von ihrem Kampf um ihr Kind, für das sie Kräfte aufbringt, die ihr niemand zugetraut hätte. In Liebe, eure Hilde. Der Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek.